läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen und guten Abend. Das Heulen der Sirenen ist für viele in der Ukraine zur nächtlichen Normalität geworden. Wohl kaum gewöhnen lässt sich hingegen daran, dass bei den Angriffen der russischen Armee die Raketen weitgehend ungehindert ihre Ziele treffen können, weil die ukrainische Flugabwehr nicht mehr verlässlich funktioniert. Und so mahnt Präsident Zelensky mit erneut ansteigender Dringlichkeit den Westen, nichts sei derzeit nötiger als Flugabwehrraketen. Über militärische Lücken und schutzlose Einwohner, Susanne Peterson.
Die Angriffe kommen plötzlich und meist ohne Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Überall in der Ukraine können jederzeit russische Raketen einschlagen, wie hier heute unter anderem in Odessa. Jeder, der in Odessa lebt, weiß, dass vor allem das Hafengebiet attackiert wird. Es ist immer der Hafen oder das Stadtzentrum. Der Hafen, das Zentrum, der Hafen, das Zentrum. Keine einzige ballistische Rakete konnte in der vergangenen Woche abgefangen werden. Die Zerstörung ist immens. Mindestens 43 Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet, zahlreiche verletzt. Die meisten zivilen Opfer gab es in Kiew. Das ist eine Gräueltat, eine Gräueltat. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in unserem Land passieren könnte. An Schlaf ist nicht zu denken. Die Menschen leben in ständiger Angst. Wir leben von Tag zu Tag, das ist alles. Denn es gibt keinen anderen Weg. Ballistische Raketen lassen sich praktisch nur mit modernen Flugabwehrsystemen wie Patriot abfangen. Doch der Ukraine fehlt die Munition, die Abfangraketen. Russland nutzt die Lücke, feuert gezielt ballistische Raketen auf ukrainische Städte. Hauptangriffsziel wieder und wieder Kiew. In jedem Staat bildet sich die öffentliche Meinung immer noch in der Hauptstadt. Damit sie die Ukraine zu Kapitulationsvereinbarungen zwingen können, schenken sie deshalb der Hauptstadt die größte Aufmerksamkeit. Präsident Zelensky bittet immer eindringlicher um ausreichend Flugabwehrraketen von den westlichen Partnern. Gestern bei seinem Besuch in Serbien richtet er seinen Appell erneut an die EU und insbesondere an die USA. Er bedankt sich für bereits verabschiedete Sanktionspakete, fordert aber zugleich Russland wirtschaftlich noch viel stärker zu isolieren. Hunderte, tausende Komponenten in der russischen Raketentechnik stammen aus verschiedenen Ländern in der Welt, fast von allen Kontinenten, einschließlich unserer engen Partner. Diese Komponenten treffen dann Menschen, auch Kinder. Für viele Menschen im Land ist die permanente Anspannung in diesem Sommer kaum noch zu ertragen. Solange die Flugabwehr diese Raketen nicht stoppen kann, bleibt immer die Angst, wo die nächste einschlägt.
Und damit nach Kiew zu Susanne Peterson. Susanne, wie sehr zermürbt ist die ukrainische Bevölkerung, dass sie so schutzlos dem russischen Beschuss ausgesetzt ist?
Wirklich sehr. Was die Menschen hier insbesondere belastet, ist, dass es eben keine Vorwarnzeit mehr gibt. Also man merkt extrem, dass man einfach komplett schutzlos ausgeliefert ist. Das heißt, vorher beispielsweise im Winter wurde eben zunächst die Flugabwehr überlastet mit massenhaft Drohnen. Und das hat einem ein bisschen Zeit gegeben, weil man eben in den sozialen Medien verfolgen konnte, sind sie gerade in meinem Stadtteil oder nicht, um sich zu überlegen, bringe ich mich in Sicherheit, wohin kann ich gehen? Und diese Zeit fällt halt jetzt völlig weg. Man ist völlig schutzlos eben den einschlagenden Raketen ausgeliefert. Und alles, was einem eben übrig bleibt, ist, in sich eine Ecke zu kauern, diese Zwei-Wand-Regel zu beachten, dass eben nicht noch ein Fenster in unmittelbarer Nähe ist, das splittern könnte, und zu hoffen, dass es nicht in der Nähe oder unmittelbar eben einschlägt. Und das ist doch sehr, sehr belastend für die Menschen.
Susanne, ist in den Luftangriffen der Russen eine Strategie erkennbar?
Was auffällt, wenn man sich die Angriffe in der vergangenen Woche ansieht, ist, dass es eben sehr unterschiedliche Bereiche im privaten Leben, im Alltag betrifft. Also es wird zunächst die Energie- und Wasserversorgung extrem heftig angegriffen, aber auch private Verteillager von Supermarktketten oder Lager von Supermarktketten oder ganz normalen Geschäften. Und was man eben sieht, ist, dass schon sehr gezielt versucht wird, den Alltag der Menschen zu treffen, Druck gezielt auf die Menschen, auf die Psyche auszuüben. Und man muss leider auch sagen, dass es ein Stück weit funktioniert. funktioniert. Ich habe in der vergangenen Woche viele Interviews geführt, war an vielen Einschlagsorten und habe deutlich mehr Tränen, deutlich mehr Stress gesehen. Man merkt, dass diese permanente Anspannung, also dieses, es kann dich jederzeit überall treffen, dazu führt, dass viele Menschen einfach nicht mehr können. Und ich habe auch schon sehr häufig gehört, dass eben Menschen überlegen, die Stadt zu verlassen. Einige haben es auch für ein paar Tage getan, um endlich mal eine ruhige Nacht zu haben. Und diese Taktik scheint wohl dahinter zu stecken.
Mhm. Vielen Dank für diese Schilderungen, Susanne Peterson. Danke nach Kiew. Und weiter zu Torben Burgers nach Washington. Torben, die Ukraine wünscht sich ja schon lange Patriot-Abwehrraketen aus den USA. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, man könnte sagen, die Ukraine braucht sie, die USA haben sie, aber es sind bei weitem nicht mehr so viele wie noch vor dem Iran-Krieg. Und deshalb gibt es jetzt die Idee, der Ukraine eine Lizenz zu erteilen, um diese Raketen selber herzustellen. Diese Idee hatte Donald Trump selbst auf dem NATO-Gipfel in Ankara. Und Präsident Zelensky, der sah sich schon am Ziel bei seinem letzten Besuch hier in Washington. Da hat er gesagt, es gibt eine Zusage des Präsidenten für eine solche Lizenz. Ein paar Tage später wollte Donald Trump davon nichts mehr wissen, zumindest nichts von einer kompletten Eigenproduktion in der Ukraine. Diskutiert wird jetzt eine Kooperation, also möglicherweise Komponentenfertigung in der Ukraine und die Endmontage zum Beispiel in Deutschland. Das Problem ist nur, das ist alles eine langfristige Lösung. Deshalb macht das Pentagon jetzt Druck auf die US-Rüstungsindustrie. Die soll ihre Produktion hochfahren. Zum Beispiel von 600 Raketen im Jahr auf 2000 im Falle von Lockheed Martin. Und die Frist zur Vorstellung der Pläne, wie das gelingen soll, die ist denkbar knapp. In 3 Wochen soll der Konzern schon liefern. Mhm.
Torben, es gibt weitere Signale der Unterstützung aus den USA. Der Senat hat neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Was bedeutet denn das?
Na, da geht es darum, den Präsidenten mit zusätzlicher Macht auszustatten. Trump soll ermächtigt werden, Strafzölle in Höhe von 100% verhängen zu können gegen Länder, die aus Russland Öl und Gas einkaufen, wie zum Beispiel China und Indien. Die Hoffnung ist, Russland damit die Kundschaft abspenstig zu machen und den Geldhahn zuzudrehen. Die Kritiker sagen, naja, damit könnten aber auch die Preise hier in den USA steigen, weil China liefert viele Waren in die USA. Und überhaupt muss das Repräsentantenhaus noch zustimmen. Das ist gerade in der Sommerpause. Deshalb ist da vor Mitte September nicht mit einer Entscheidung zu rechnen.
Vielen Dank nach Washington, Torben Burgers.
Gerne.
Die künstliche Intelligenz kann im besten Fall ein blitzschneller und genialer Helfer sein. Nötig für diese Leistung sind riesige Rechenzentren, die in solchen Hallen etwa stecken. Etwa 5.500 gibt es davon in den USA, weit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Großamerikanische Unternehmen wie Amazon, Google oder Meta kontrollieren 80% der globalen Rechenleistung. Der Bau von immer mehr Rechenzentren gehört zum Wettrüsten im KI-Bereich. Doch es mehren sich die Proteste, nicht nur wegen steigender Strompreise, sondern auch, weil Anwohner Lärmbelästigung und Umweltschäden befürchten. Über Auswirkungen nahe Washington berichtet Carsten Kühntop.
Das sind Ethan und Lukas. Seit etwa einem Jahr haben die Zwillinge einen neuen Nachbarn vor ihrem Fenster, ein Rechenzentrum schräg gegenüber von ihrem Haus. Der örtliche Energieanbieter kann nicht genug Strom liefern. Deshalb versorgen Gasturbinen das Rechenzentrum rund um die Uhr. Und wenn es besonders heiß ist, springen Dieselgeneratoren an. Zusätzlich, sagt die Mutter der Jungs. Der Lärm, Sie hören ihn, so ein heulendes, hohes Geräusch, wie ein Flugzeug, wie ein Motor, der immer läuft. Früher standen da Bäume und die Jungs spielten viel mehr draußen. Jetzt tun sie das kaum noch, wegen des Lärms. Den gibt es auch nachts.
It's loud.
So laut, da kann man schlecht schlafen. Einfach nervig.
It's annoying.
Die Familie lebt im Speckgürtel von Washington. Was aussieht wie Logistikhallen, sind Rechenzentren. In der Region rund um die Metropole stehen so viele wie sonst nirgends in den USA. Und immer neue kommen hinzu. Doch alle Meinungsumfragen zeigen, eine große Mehrheit der Amerikaner lehnt den Bau dieser Anlagen an ihrem Wohnort ab. Der Widerstand wird lauter, wie an diesem landesweiten Protesttag. Und er kommt aus allen politischen Lagern. Sowohl Demokraten als auch Republikaner. Das ist absolut parteiübergreifend.
situation.
Wir sind uns da alle einig. Das hat zu Gesprächen miteinander geführt, die wir seit Jahren nicht hatten. Es vereint uns. Die Proteste organisiert hat Amy Kramer mit ihrer Gruppe Humans First. Kramer ist eine rechtsgerichtete Aktivistin und unterstützt Präsident Trump. Jetzt treibt sie große Skepsis gegenüber Rechenzentren, gegenüber künstlicher Intelligenz, gegenüber den Tech-Konzernen. Für diese Unternehmen gelten keine Vorschriften. Selbst das Verkaufen eines Hotdogs auf der Straße in New York ist strenger geregelt. Das muss sich ändern. An Trump glaubt Kramer weiterhin. Doch jetzt müssten KI und die Rechenzentren reguliert werden vom Kongress. Zur Regulierung sagt der Betreiber der Anlage bei der Familie Due, wir halten uns an alle Vorschriften beim Lärm und beim Schadstoffausstoß. Aber ein Wissenschaftler hat untersucht, welche Auswirkungen auf die Gesundheit allein dieses Rechenzentrum haben könnte. Selbst wenn es ausstößt, was erlaubt ist, könnte das pro Jahr Gesundheitsschäden im Wert von bis zu 99 Millionen Dollar verursachen. Schon jetzt ist klar, bei den Zwischenwahlen im Herbst sind die Anlagen ein wichtiges Thema. Die Leute müssen dafür kämpfen, dass die Rechenzentren weit weg von Wohngebieten gebaut werden. Mitte Juli erließ der Bundesstaat New York einen Baustopp für große Anlagen. Weitere Bundesstaaten könnten folgen.
Jahrhundertelang schlemmten vorzugsweise die Reichen und Blaublütigen. Auf den Tafeln in Burgen und Schlössern stapelten sich allerlei Meerestiere, feinstes Fleisch und exotische Früchte. Und noch immer muss man für das Edelste vom Edlen meist ein dickes Portemonnaie haben. Doch es gibt ja Frankreich, deren Bewohner zwar auch gerne luxuriös dinieren, die eine formidable Mahlzeit aber vor allem als gesteigerte Lebensqualität begreifen. Und so bietet dort ein Restaurant das an, was woanders ein Vielfaches kosten würde. Und ausgerechnet nach einem Konzept, das nicht unbedingt für Spitzenessen steht, auf einem Buffet zum Festpreis. Michael Strempel.
Türme aus Hummer, Meeresfrüchte, Delikatessen, so viel man will. Haute Cuisine und das bezahlbar. So etwas gibt es hier in Narbonne in Südfrankreich. Le Grand Buffet heißt dieses Schlaraffenland und ist das größte Buffet-Restaurant Europas. All you can eat, jedoch in feinstem Ambiente. Das Auge ist mit. Auch am Käsebuffet laut Guinness Buch der Rekorde das größte der Welt. Chefkoch Philippe Minot bereitet eine besondere Spezialität zu, Rinderbouillon mit Trüffel und Gänseleber. Seine Philosophie ist einfach. Möglichst vielen Leuten Gerichte zu bieten, die es normalerweise nur in noblen Restaurants zu entsprechend hohen Preisen gibt. Denn tatsächlich, 65,90 Euro pro Person, nicht geschenkt, aber ein fairer Preis für dieses Angebot. Während die Gäste die Qual der Wahl haben, wird in der Küche der Höhepunkt des Menüs vorbereitet, die Blutente. Wie bei einer Prozession wird die flambierte Ente präsentiert vor staunendem Publikum. Den gruseligen Namen hat das alte Rezept aufgrund dieser silbernen Presse. In ihr wird das restliche Blut aus der zerlegten Ente herausgepresst und der Soße zugefügt. Der Entenmeister verfeinert die Soße. Die sieht am Ende appetitlich aus, doch das Blut darin, sagt er, schockiert manche Kunden. Aber wenn sie es dann probiert haben, sind die meisten doch positiv überrascht. Aber wie funktioniert das? All die teuren Leckereien, all you can eat und dennoch rentabel? Die Antwort ist simpel. Das Buffet-Restaurant hat mit wenigen Ausnahmen im Jahr täglich geöffnet. Es ist mittags wie abends ausgebucht und weiß genau, mit wie vielen Gästen es rechnen kann. Dieses Paar aus England ist ganz begeistert. Das ganze Essen ist erstklassig. Und zum Nachtisch warten auf sie ja noch die Törtchen und die flambierten Crêpes und der Schokobrunnen. Gemeinerweise steht am Ausgang eine Waage, aber die schmeichelt einem. Denn das Team von Le Grand Buffet möchte schließlich, dass man wiederkommt.
So, nach dem Schlemmen kommt die Bewegung. Heute großes Finale bei der Tour de France der Frauen und ein spannungverheißendes dazu. Denn die führende Niederländerin Demi Wollering hatte einen Vorsprung von nur 8 Sekunden auf die zweite. Und ob sie aus den 8 Sekunden auf der letzten Etappe durch Nizza den Gesamtsieg machen konnte? Florian Kurz.
Der Moment der Erlösung. Der Moment, es geschafft zu haben für die Gesamtsiegerin Demi Wollering nach einer unglaublich packenden Tour de France Femme.
Es ist nicht nur ein Traum, hier heute im gelben Trikot meine zweite Tour de France zu gewinnen. Es ist ein Traum, dieses Leben so führen zu können wie ich.
Den Spannungsbogen dieser Rundfahrt hätte kein Krimi-Autor intensiver gestalten können. Noch am Freitag übernahm die Polin Neviado Marfini das gelbe Führungstrikot mit ihrem Sieg auf dem Mont Ventoux. 24 Stunden später aber wechselte es in Nizza schon wieder die Schultern, ging an Wollering. Doch angesichts des geringen Abstands war vor der Schlussetappe noch überhaupt nichts entschieden. Auf der musste heute gleich viermal der anspruchsvolle Col d'Aise von den Fahrerinnen erklommen werden. Auf der letzten Auffahrt attackierte die Gesamtzweite Neviado Marfini, doch die Frau in Gelb reagierte sofort, blieb an ihrem Hinterrad. Stark präsentierte sich einmal mehr Antonia Niedermayer, die Deutsche im weißen Nachwuchstrikot in der ersten Verfolgergruppe. 16 Kilometer vor dem Ziel, dann der Gegenangriff der Frau in Gelb. Wollering schaffte es, ihre ärgste Widersacherin abzuschütteln. Ab hier raste die Niederländerin solo Richtung Nizza, feierte dort den zweiten Tour-Gesamtsieg ihrer Karriere vor Neviado Marfini und Elisa Longo-Borghi. Antonia Niedermayer gewann als Gesamtvierte die Nachwuchswertung der Frankreich-Rundfahrt.
Ja, ich hoffe, dass es eine Inspiration ist für die ganzen jungen Mädchen, die Radfahren. Also ich hoffe, dass ich es damit irgendwie begeistern kann und aufs Rad kriegen kann.
Werbung für den Frauenradsport war diese Tour de France Femme in den vergangenen 9 Tagen auf jeden Fall.
Wir sind jetzt auch auf der Zielgeraden und mit im Team ist jetzt auch Sven. Sven, was bringt denn das Wetter in der neuen Woche?
Jetzt wird dich wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschen, wenn ich sage Hitze, aber ein bisschen Entlastung für den Norden Deutschlands. Vor allen Dingen morgen ab den Nachmittagsstunden und am Dienstag. Da kommt da immer kühlere Luft und dann kommt die Hitze schon wieder zurück. Das war der Kurzwetterbericht und jetzt das Ganze nochmal angeguckt am 15-Tage-Trend für Hamburg. Also heute war es heiß, hat man gemerkt. Und jetzt rutscht diese kühlere Luft, das war letzte Woche ja schon mal passiert, rein. Dann 20 Grad am Dienstag und dann wieder deutlich über 30 Grad Richtung Donnerstag und Freitag. Im Süden wird man die Abkühlung kaum merken. Da verbleiben wir dann bei 30 Grad. Ich will noch was zeigen. Das ist das hier. Das ist kein Bild von heute. Das ist nur ein Beispiel, weil heute mutmaßlich einige Menschen im Westen und Südwesten solches gesehen haben. Virga im Singular und Virgä im Plural. Das sind Fallstreifen. Was ist da passiert? Haben vielleicht einige erlebt, wenn man die App heute angeguckt hat, so eine Wetter-App. Und dann hat man gesehen, ah, Radar. Und dann hat man vermutet, hier muss es ja regnen. Dann ist man rausgegangen, hat geguckt, es war trocken. Und das sind Fallstreifen, die fallen hier aus den Wolken raus, die Feuchtigkeit, der Regen. Aber die Luft ist so trocken und so warm, dass sie diesen Wasserdampf aufnehmen kann. Alles verdunstet und unten kommt nichts an. Also Virgä, heute ein Thema. Und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Zum einen in der Osthälfte in der Nacht noch abziehende Gewitter. Dann kommt ganz langsam für den morgigen Tag im Norden diese Kaltfront mit einigen Regenfällen. Dann gibt es häufiger als heute im Süden Schauer und Gewitter. Und da, wo die nicht sind, da steigt die Waldbrandgefahr deutlich an auf Stufe 5 von 5. Also dazu nochmal ein Achtung. Die Temperaturen in den Frühstunden meistens ganz im Norden 14, sonst 15 bis 20 Grad. Morgen Nachmittag im Norden dann eben tatsächlich kühler. Wieder zum Durchatmen 19 bis 23 Grad, sonst 27 im Südwesten, dann aber wieder bis 36 Grad. Ja, und solche Temperaturen, wie gesagt, Dienstag im Norden nochmal kühler, bleiben im Süden und werden sich ab Mittwoch dann auch wieder durchsetzen. Und Donnerstag und Freitag noch wärmer.
Schatten suchen, ruhig verhalten. Und danke sagen, genau. Sven Plöger. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir beenden die Tagesthemenwoche. Im ersten geht es weiter mit dem Krimi Surface, das versunkene Dorf. Und morgen begrüßt Sie hier Jörg Schönborn. Starten Sie gut in die Woche. Tschüss.